Immofunk Thorsten Martens. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Rostock und der Region von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Folge für Sie vorbereitet. Wir wollen über das Thema Haus verkaufen ohne Makler sprechen, beziehungsweise auch Immobilie verkaufen ohne Makler. Der Grundgedanke, der ist ja vielleicht gar nicht so abwegig, ne? Denn ein Immobilienmakler, der will natürlich auch einen kleinen Teil vom Kuchen abbekommen. Und warum will ich oder kann ich nicht einfach den ganzen Kuchen haben? Das wollen wir heute einmal besprechen. Und da haben wir nicht nur Thorsten Martens heute bei uns zu Gast, sondern wir haben jemanden heute zu Gast, der sich extrem gut mit diesem Thema auskennt und sich wahrscheinlich auch tagtäglich damit beschäftigt. Ich begrüße recht herzlich Thorsten Martens und Notar Dr. Block. Hallo an die beiden Herren. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Schönen Tag, Jan.
Herr Martens, ich werfe mal den Ball direkt zu Ihnen rüber. Ich gehe davon aus, dass Sie da nicht so ein ganz großer Fan von sind, zu sagen, Immobilie verkaufen ohne Makler. Denn ein Immobilienmakler, das haben wir in vielen, vielen Podcast-Folgen schon besprochen, hat natürlich enorme Vorteile beim Immobilienverkauf. Können Sie vielleicht uns da nochmal ganz zu Beginn so die ersten 3, 4, 5 Gedanken rüberschmeißen? Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, mit einem Immobilienmakler zusammenzuarbeiten, wenn ich eine Immobilie verkaufen möchte?
Ja, ich stelle das mal so in den Raum. Ne? In Deutschland kann jeder ohne Makler verkaufen. Es ist ja keiner gezwungen, mit einem Immobilienmakler zu verkaufen, rechtlich nicht. Und auch der Markt in Deutschland ist so. Das hat man in anderen Ländern anders. Da ist die Transaktion in Amerika fast ausschließlich über Maklerbüros zu organisieren, auch in europäischen Ländern. Holland, Großbritannien haben wir Quoten über 80, teilweise 90%, die Transaktionen abwickeln. Hier in Deutschland kann das jeder selber tun. Und warum sollte er vielleicht doch einen Makler mit hinzuziehen? Die Frage kann ich ganz einfach zurückgeben und sagen, wie viele Immobilien haben Sie schon verkauft? Wie oft waren Sie schon beim Notar und haben die Unterschrift geleistet? Wie oft haben Sie es vorbereitet? Also welche Erfahrung haben Sie so ein Geschäft, wo es ja um viel geht, um viel Geld geht in der Regel, für viele Menschen die größte Transaktion in ihrem Leben, die sie machen. Welche Erfahrungen stecken dahinter? Und wenn man das ehrlich anguckt, kann der Erfahrungsschatz nicht so groß sein. Und der Erfahrungsschatz, ich habe vor 20 Jahren ja gesehen, wie Mutti das Haus verkauft hat. Da hat sich die Welt gedreht. Die rechtlichen Bedingungen sind heute ganz anders. Der Markt ist heute anders. Auch wie man eine Immobilie anbietet, ist heute ganz anders. Mein Punkt dabei, der Erfahrungsschatz des Maklers hilft dem Privatkunden beim Verkauf enorm.
Jetzt ist es ja leider so, dass die Hürde, Makler zu werden, die ist ja nicht sonderlich hoch. Das heißt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde, könnte ich ja gefühlt in 8 Wochen ebenfalls Immobilien makeln und würde natürlich dieses Argument so ein bisschen aushebeln können, weil ich habe tatsächlich recht wenig Erfahrung darin, eine Immobilie zu verkaufen. Würden Sie sagen, dass das auch so ein kleines Problem dabei ist, dass, sagen wir mal, der Maklerberuf leider auch teilweise ein bisschen negativ gesehen wird, weil wir da einfach nicht so eine große Einstiegshürde haben?
Also ich bin auf Ihrer Seite. Ich würde mir wünschen, dass es auch ein zugelassener Beruf ist oder zumindest man sowas wie im Handwerk haben muss, dass man ein Meister sein muss, also eine entsprechende theoretische und dann praxisbegleitende Ausbildung dazu haben muss. Das ist in Deutschland gegenwärtig nicht. Sie können viel schneller als in 8 Wochen Makler werden in Deutschland. Sie melden Ihr Gewerbe an, müssen ein paar Besonderheiten beachten, dass sie ein sauberes Führungszeugnis haben zum Beispiel, aber dann können sie loslegen. Ich würde mir wünschen, dass diese Qualifikation mehr abverlangt wird und auch die fortlaufende Qualifikation immer wieder auf den Prüfstand kommt, ist nicht so. Aber mit dem Makeln beginnen und ein Makler sein, das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe. Ob sie dann nachher auch erfolgreich makeln können, das ist dann die 2. Geschichte.
Jetzt weiß ich ja von Ihnen aus vielen Gesprächen, dass Sie wahrscheinlich im 3- oder 4-stelligen Bereich schon Immobilien gemakelt haben. Das heißt, da ist diese Expertise, diese Erfahrung vorhanden. Da gebe ich mal die Frage weiter an Herrn Dr. Block. Wie ist das denn bei Ihnen, wenn Sie jetzt ja einen Immobilienverkauf als Notar begleiten? Gibt es da Unterschiede zwischen den Maklern? Also würden Sie da sagen, da haben wir teilweise Sachen vorliegen, die grenzwertig sind? Wie ist das in Ihrer Praxis?
Also vielleicht kann man da sogar noch einen Schritt weiter vorne anfangen. Also ich habe selbst mal meine eigene Immobilie verkaufen wollen, meiner Eltern besser gesagt, und war damals junger Notarassessor. Das ist so der Beginn der Notarlaufbahn. Und habe gedacht, A, kenne ich mich rechtlich aus, B, kann ich es wirtschaftlich auch einigermaßen einschätzen. Und habe dann selbst versucht, das an den Mann zu bringen. Das war ein böses Unterfangen und das ging über ein halbes Jahr mit ganz viel Stress, mit ganz viel Schweiß und ohne Erfolg, das muss man wirklich so sagen. Also was ich gar nicht verstanden habe, ich habe es dann letztendlich dann an einen Kollegen gegeben, einen Makler-Kollegen gegeben, der es relativ schnell dann veräußert hat innerhalb von 2 Wochen. Also der Unterschied war ein halbes Jahr Selbstversuch mit dramatischen Folgen für die Familienkonstellation, weil man sich dann nur noch gestritten hat über die ganze Immobilientransaktion und der Makler hat es in 2 Wochen in der Tat an den Mann gebracht und zu einem Preis, der nicht weit von dem weg war, den ich sogar selbst schon avisiert hatte. Das war so ganz spannend. Es war einfach nur letztendlich eine gut geführte Transaktion. Ich sehe es in der Tat, als junger Assessor habe ich es kritisch gesehen, als gestandener Notar jetzt mittlerweile, muss man so sehen, es gibt Vorteile. Natürlich gibt es Hüben wie drüben, egal bei Notaren, also auch bei Maklern, gibt es schwarze Schafe, es gibt tolle Kollegen, es gibt schlechtere Kollegen. Ich nehme für mich mal in Anspruch, dass ich mit den tollen Kollegen zusammenarbeite und die kennen sich eigentlich vor allem dadurch, dass sie mit uns halt in dem Bereich sehr vertrauensvoll zusammenarbeiten. Also ich kann mich auf die Angaben, die ich vom Makler bekomme, sehr verlassen. Das ist der Punkt. Aber ich sehe auch danach aus. Also wenn ich Kollegen habe, die eben halt nicht in der Lage sind, eine Dienstleistung anzubieten, also den Mandanten mitnehmen, den Mandanten erklären, den Mandanten auch betreuen in der Sache und auch Sachen mit mir nicht kommunizieren, dann sind wir relativ schnell geschiedene Leute. Also bei mir in meinem Büro ist es so, wir haben eben halt, ich sehe eigentlich das wird die guten Makler bei uns, auch freue ich mich auch drüber und ich kann mich darauf verlassen. Wenn ich mit ihm telefoniere, eine Rückfrage habe, kriege ich eine Antwort. Wenn nicht, kümmert er sich. Das ist Sinn und Zweck einer Maklertätigkeit in meinen Augen. Das Vermitteln einer Immobilie ist nicht der allereinfachste Gang. Das muss man so sehen. Es gibt viele, viele Stolpersteine und das kann man an so einem Zeitraffer mal aufbauen. Wir fangen ja in der Vorbereitung an. Dann kommt irgendwann die Verkaufsanbahnung. Da trennt sich ja schon die Spreu vom Weizen. Und dann gibt es bei der Vertragsanbahnung den großen Teil, dass der Makler uns Informationen liefern muss, die wir für unsere Vertragsgestaltung brauchen. Weil sonst reiten wir den Mandanten ja auch wirklich rein und schieben ins Loch. Das sind Informationen, die kriege ich vom Laien in der Regel nicht. Also sehr schwierig. Deswegen ist der Makler, wenn er seinen Aufgabenbereich versteht, für uns sehr, sehr, sehr hilfreich.
Jetzt ist es ja nicht nur, Sie haben es gerade schon gesagt, so ein bisschen um das Wohlgefühl des Immobilienverkäufers, da ist ein Makler sehr, sehr wichtig, einfach um diesen großen, auch teilweise emotionalen und auch riskanten Prozess, da geht es um viel Geld, zu begleiten, sondern wir haben ja auch erhebliche rechtliche Fallstricke, die einem ein bisschen später auf die Füße fallen können. Da wollen wir gleich auf jeden Fall drüber sprechen, da habe ich ein paar Fragen an Sie, Herr Dr. Vlog. Was mir aber gerade noch in den Sinn gekommen ist, Herr Martens, wir hatten da mal in irgendeiner Podcast-Folge, glaube ich, schon mal gesprochen, dass Sie sowas gesagt haben in die Richtung, wenn Sie selber verkaufen würden eine Immobilie, würden Sie selber einen Makler beauftragen. Also das ist mir gerade in den Sinn gekommen, fand ich ganz, ganz spannend, weil es ja so ein bisschen in diese Thematik passt. Das heißt, Sie selber als Makler würden Ihre eigene Immobilie gar nicht selber vermakeln, sondern würden dann noch sagen, ich möchte es von jemand extern machen. Und das muss auch ein Makler sein, einfach weil dieser Prozess so wichtig ist, da muss ein Experte dran. Habe ich das so richtig im Kopf? Und wenn ja, wieso wäre das so?
Ich glaube, die Emotion, die man als Eigentümer einer Immobilie mit der Immobilie hat, ist hinderlich für einen erfolgreichen Verkauf. Sie sind gebunden, sie sehen die Vorteile, sie hören auf der Interessentenseite gar nicht, was der richtig will, weil sie so mit ihrem eigenen Haus verbunden sind emotional, dass sie die Transaktion gar nicht richtig über die Bühne bringen können. Und deswegen würde ich das auch für mein privates Haus in fremde Hände geben. Und ich gehe noch einen Schritt weiter, wie ich es auch in meiner Praxis mache. Ich makle zum Beispiel nicht für Freunde. Also meinen Verwandtenkreis oder auch meinen Freundeskreis, die auf mich zukommen und sagen, wir haben hier ein Thema oder da ein Thema, kannst du uns mal helfen? Dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, ja. Und auch mit einer Empfehlung, geh zu diesem oder jenem Kollegen und mache es dort. Aber ich mache die Transaktion selber nicht. Auch da finde ich mich mit den Menschen viel zu eng verbunden, dass ich möglicherweise dem ganzen Prozess nicht so voll powern kann, wie es eigentlich dazu gehört. Und da nehme ich die Emotionen wirklich, wirklich raus und gebe das dann weg.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, den man vielleicht auch aus der Politik teilweise kennt. There's no glory in prevention. Also es gibt keinen Applaus für Präventionsarbeit. Und so ein bisschen kommt das mir hier auch in Immobilien, in der Immobilienwirtschaft vor, gerade wenn es um Themen geht, die mir irgendwann auf die Füße fallen können. Dafür ist ja auch ein Makler sehr, sehr wichtig, also auf Dinge hinzuweisen, rechtliche Aspekte einzuhalten, die mir als Laie irgendwie durchgehen können und irgendwann 5, 6, 7, 10 Jahre später heftig auf die Füße fallen können. Herr Dr. Block, was fällt Ihnen denn da so ein? Was gibt es für rechtliche Fallstricke, die ich beachten muss, um nicht irgendwann das böse Erwachen zu haben?
Also wir verstehen, das würde jetzt komplett den Rahmen sprengen. Da können wir, glaube ich, 20, 30, 40 Folgen von machen. Also, aber man kann so ein paar Punkte mal rausgreifen, die jedem einleuchten. Es ist jetzt als Beispiel im Rahmen der Sachmängelgewährleistung die sogenannten Fragen der Aufklärungspflicht des Verkäufers. Das ist zweischneidig das Schwert. Der Verkäufer kann zu viel erzählen, er kann aber auch zu wenig erzählen. Erzählt er zu viel? Ist es ein Verkaufs- oder ein Argument gegen den Verkauf? Kann jeden Käufer auch abschrecken. Er muss aber die rechtlich wichtigen Sachen muss er aufklären. Von dieser Aufklärungspflicht, ich mache ein Beispiel, nebenan oder in dem Haus, das ist ein ganz skurriles Beispiel, wurde aber angenommen, ein Mord verübt. Auf solche Immobilien müsste ein Mann gebracht werden, kläre ich darüber auf, ja, nein, vielleicht. Das sind Fragestellungen, die man in der Literatur nicht finden würde. Und dann muss natürlich ein Profi da sein, der man dann selbst würde darüber beispielsweise nicht aufklären. Aber das ist natürlich für den Käufer später ein Riesenargument zu wissen, da ist ein Mord passiert, da war die Kripo drin, da wurden Blutlachen weggewischt, der Tatortreiniger war da, egal wie romantisch man das sehen mag. Als Beispiel, zweites Beispiel, Asbest, also auch so ein Thema, was man total unterschätzt, muss ich über Asbest aufklären, muss ich über die Problematik aufklären, dass die Zuwiegung problematisch ist, über ein anderes Grundstück verläuft. Ja, nein, selbstverständlich. Das, wenn wir das nicht wissen, reiten wir mit unserem Vertrag, weil wir können es nicht eruieren im Rahmen der Beurkundung, auch nicht im Rahmen der Besprechung, reiten wir gewaltig rein. Und da brauchen wir in der Tat jemanden, der sich damit auskennt. Der also den Finger in die Wunde legt und auch im Zweifel mit uns abstimmt. Der sagt, wir haben das und die Probleme und die Problematik. Beispiel fehlende Baugenehmigung für ein Dachgeschoss als Beispiel. Oder sind Bauunterlagen verschütt gegangen, etc. Also diese Rahmenbedingungen, die man auf den ersten Blick nicht sehen kann, die aber extrem wertbildend sind. Und der dazu hinterher zum großen Stress führen kann. Der ein Stressfaktor nicht nur für den Makler, sondern für die Vertragspartei, für den Notar auch bedeuten, mit allem drum und dran. Das ist etwas, was uns zum Beispiel jetzt ganz plakativ sehr schnell einfällt. Was mir auch einfällt, der Mitverkauf von Gegenständen. Also wir denken beim Immobilienkaufvertrag an die Immobilie. Wir denken nur an die Eigentumswohnung, nur an das Haus, ans Geschäftshaus, etc. Aber was wird mittlerweile heutzutage auf dem Dach montiert? Die PV-Anlage. Wir haben mittlerweile in Mecklenburg kleine, bewegliche Windräder, die auf Grundstücken montiert werden, die auf dem Dachfürst stehen, etc. Also das sind Sachen, die mit erwähnt werden müssen. Und da hängen natürlich dann auch ganz andere Thematiken dran. Gibt es einen Einspeisevertrag, gibt es einen Garantievertrag noch? Das sind Sachen, die fordern wir ab. Der Laie ist komplett überfordert damit. Das muss man so sehen. Deswegen, ich sehe einen Mehrwert drin, wenn der Kollege da wirklich halt mitzieht. Und das darf man erwarten. Das war im Grunde mal klar.
Ich würde da gerne mal ein Beispiel aufmachen und würde das zuerst an Herrn Martens rüberwerfen, was er als Makler sieht, wie er damit umgehen würde und dann an Sie, Herr Dr. Block, wie Sie als Jurist das Ganze bewerten würden, beziehungsweise als Notar. Ich habe mal in einer Anzeige gelesen, ich glaube, da ging es um ein Grundstück, da hat, ich weiß gar nicht, ob es ein Makler war oder nicht, aber stand auf jeden Fall im Exposé, bitte beachten Sie, dass der Nachbar vom Nachbargrundstück extrem anspruchsvoll ist und am laufenden Band das Grundstück beobachten würde und mit einem Fernglas quasi in seinem Haus steht und auf das Grundstück achtet. Das heißt, wenn Sie da bauen möchten oder was auch immer tun auf diesem Grundstück, beachten Sie bitte, dass dieser Nachbar sehr, sehr schwierig ist. Jetzt würde ich Sie mal fragen, Herr Martens, wie sehen Sie das? Ist das ein Beispiel, was Sie als Makler anbringen würden bei diesem Grundstücksverkauf? Oder sagen Sie, das ist genau an der Grenze. Wie würden Sie damit umgehen?
Ich drehe das einfach mal um und stelle mich auf die Seite des Käufers. Ja, ich lebe hier in dieser Stadt und ich möchte dem Käufer eigentlich in den nächsten 5 Jahren auf der Straße immer friedlich in die Augen gucken können. Das heißt, ich würde jedem, der das ernsthaft erwägt, dieses Grundstück zu kaufen, nicht jedem Interessenten, aber wenn man sozusagen final wird und sagt, das soll es wirklich werden, dann würde ich mit dem Käufer dazu definitiv sprechen und sagen, pass auf, aus der Nachbarschaft hören wir, das kann auch der Eigentümer. Und ich würde den Rückschluss dazu machen und sagen, lieber Eigentümer, lieber Verkäufer, zu deiner Sicherheit solltest du auch irgendwo einen Satz in deinen Kaufvertrag mit einflechten, dass du an dieser Stelle den Finger gehoben hast und deinem Geschäftspartner, Käufer, Vertragspartner eine Info gegeben hat. Und in der Vertragsvorbereitung, wenn wir dann das Notariat einbeziehen, würden wir natürlich in dem Punkt Besonderheit, was ist zu beachten, dem Juristen diesen Hinweis zu geben, der sich aus der Sache ergibt. Und der Jurist würde natürlich den entsprechenden Vorschlag machen, wie ist es für beide Seiten korrekt zu formulieren.
Herr Dr. Block, jetzt habe ich dieses, jetzt bin ich Besitzer dieses Grundstücks und dachte mir, haha, diese Maklerprovision, die spare ich mir. Grundstück ist nicht wild, das kriege ich auch so verkauft. Habe das Grundstück jetzt verkauft und 3 Jahre später kriege ich einen Brief vom Käufer, der mir sagt, Moment mal, der Nachbar, der war ja schon immer da, das hätte ich melden müssen. Was sagen Sie als Notar, wie geht die Nummer aus?
Also vielleicht die Rolle des Notars. Die Rolle des Notars besteht ja darin, über rechtliche Probleme aufzuklären. Ja, also diese wirtschaftlichen oder auch zwischenmenschlichen Punkte müssen einen rechtlichen Grund haben. Dann hat der Notar eine Belehrungspflicht, eine Aufklärungspflicht und eine Gestaltungspflicht. Das ist so. Das Höhere würde ich als Notar fragen, warum schreibt das jemand in seine Anzeige rein? Warum sagt der Makler mir das? Da würde ich als zweite Frage stellen, gibt es baurechtliche Probleme? Gibt es vielleicht etwas, was der Verkäufer gebaut hat auf dem Grundstück, wo er vielleicht keine Genehmigung eingeholt hat, hat eine Umnutzung gemacht oder plant, das ist die andere Idee, der Käufer, der potenzielle Käufer, plant er vielleicht den Bau eines Swimmingpools, baut er vielleicht die Aufstockung und so weiter. Also ich gehe an die rechtlichen Tatsachen ran. Und wenn da angenommen jetzt, wie soll man sagen, der Hase im Pfeffer liegt, dann würde ich in der Tat, dann muss man nicht nur gestalten, dann muss man belehren. Und das kann natürlich dann auch für den Verkäufer, für den Käufer kaufentscheidend sein, dann muss es in den Vertrag rein. Allein die Tatsachen, meines Erachtens, jetzt so auf Ihre Frage antworten, dass ich einen kritischen Nachbarn habe, der einfach gerne kontrolliert. Das wird, glaube ich, keine Meinung, keine rechte Tatsache sein, mit der ich unbedingt den Vertrag aufhalte, weil was soll ich reinschreiben? Also ich mache ein Beispiel. Ich komme gerade aus dem Urlaub. Am Frühstückstisch hat ein Schwabe neben mir gesessen. Und er hat sich darüber echauffiert, dass der Pflegedienst jeden Morgen zwischen 7.43 Uhr und 7.48 Uhr auf Nachbargrundstück, also vor sein Grundstück parkt, um ans Nachbargrundstück ins Haus zu gehen. Das hat ihn so aufgebracht, dass er das sogar schon beim Ordnungsamt gemeldet hat. Aber rechtlich ist das natürlich belanglos. Brauchen wir uns gar nichts vormachen. Das hat mit dem Erwerb des Grundstücks nichts zu tun. Man kann natürlich, wenn es in Stress aus. Das heißt, wenn der jetzt ein Querulant ist, jetzt sind wir mal bei diesen Punkten, Stalker, Querulant, das sind rechtliche Tatsachen, über die muss ich dann wiederum auf. Aber nur weil einer kritisch ist, also würde ich es abstufen, das ist für mich jetzt kein Argument, geht er ins Stalken rein, geht er in die Beobachtung rein, geht er vielleicht auch in die Verleumdung rein, also im strafrechtlichen Bereich muss es aufgeklärt sein, das ist ein Verkaufsargument und die rechtlichen ganz nebenbei, klar, Baugenehmigung fehlt oder vielleicht nicht eindeutig erteilt, muss aufgeklärt werden, aber das macht der Makler dann, weil da geht er ins Detail rein, Rückschreiben mit uns und dann vereinbaren wir im Vertrag eine negative und eine positive Beschaffenheit und schließen die Gewährleistung aus, der Käufer wird informiert.
Ich möchte nochmal, das ist natürlich ein sehr abstruses Beispiel extra gewählt, ich möchte nochmal eins nehmen, was man vielleicht kennt. Wir reden mal über das Thema Wasserschaden. Angenommen, ich habe eine Immobilie, in der ein Wasserschaden war vor 5 Jahren. Wurde fachmännisch repariert, alles ist wieder in Ordnung. Wir hatten, Herr Martens, Sie erinnern sich in einer der letzten Podcast-Folgen, auch einen Experten zu diesem Thema da. Man ist gut versichert zum Glück und alles ist gut, alles wurde wunderbar bezahlt. Jetzt habe ich mich entschieden, ach, die Wohnung, die gefällt mir nicht mehr, ich verkaufe und natürlich verkaufe ich ohne Makler, macht Sinn, da spare ich nämlich eine Menge Geld und diesen Wasserschaden, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil es 5 Jahre her, alles super gemacht worden, alles top und verkaufe jetzt diese Immobilie weiter und was passiert? 3 Jahre später, gleiche Stelle, Wasserschaden geht auf und der Handwerker kommt rein und sagt, ach, hier war ich ja schon mal, kenne ich ja schon. Was kann mir da rechtlich drohen? Habe ich da einen Fehler gemacht und wenn ja, wie lange muss ich ins Gefängnis?
Aus Maklersicht, das von meiner Seite aus, ist es auch so ein Punkt, über den ich im Verkauf, wenn ich das als Marke vom Verkäufer aufgetragen bekomme, ich muss es ja wissen, ist es auch eine Geschichte, über die ich mit meinen Käuferkunden spreche. Und hier gibt es ja immer einen Folgeschritt, wenn man die Aufklärung sozusagen dazu machen kann und sagen kann, komm, zeig doch mal die Rechnung, seinerzeit deckt die Zahlen zu, aber dass man gucken kann, welche Arbeiten wurden ausgeführt, um diesen Sachverhalt einfach nur offen zu legen. Sicherlich ist es so, wenn jemand ein, das jetzt fachgerecht komplett hat ausführen lassen und er vergisst das. So, war die Ursache für den Wasserschaden? Also das Beispiel müsste man wahrscheinlich tiefer fassen. Aber ich denke, man spricht darüber und dann ist man wieder in der Situation, also wenn es an die Vertragsvorbereitung geht und sagt, es gibt für diesen konkreten Kauffall die 3, 4, 5 Umstände, wo man mit dem Juristen, mit dem Notar eben beraten muss und sagen muss, sollte der Verkäufer hier eben eine Beschaffenheitsvereinbarung, den Vertrag mit aufnehmen an der Stelle oder nicht?
Herr Dr. Block, wenn ich das jetzt, wie gesagt, ich mache es jetzt ohne Makler und ich habe das nicht drin im Vertrag, ich habe es einfach nie erwähnt. Wie kritisch ist das?
Ich schließe mich da meinem Vorredner mal an. Also es ist ja so, haben wir einen Schaden, der fachmännisch behoben worden ist, haben wir Gewährleistungsansprüche gegen den Fachbetrieb. Also das runtergebrochen heißt, übersetzt, wenn die irgendwann vergangen sind oder abgelaufen sind, die Gewährleistungsansprüche, dann kann auch der Handwerksbetrieb nicht mehr haften. Ob ich dann in dem Zusammenhang noch aufklären muss über einen alten Wasserschaden, da gibt es mannigfaltig Rechtsprechung, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich für meinen Teil, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich sowas habe, offenbare ich das. Weil dann stelle ich auch gleich klar, das war ein Versicherungsschaden, ich habe es fachmännisch behoben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Jetzt stellt sich dann die Frage, kommt der Käufer damit klar? Trete ich vielleicht dem Käufer die Gewährleistungsansprüche gegen den Fachbetrieb ab? Eine Möglichkeit. Oder sagt der Käufer, nein, ich möchte mehr, ich möchte eine Garantie haben, dass das auch wirklich fachmännisch behoben worden ist. Das sind von der Struktur der Vereinbarung unterschiedliche Punkte. Die Gewährleistung kann ich machen. Die Garantie ist wirklich sehr gefährlich. Würde ich ihm keinem Verkäufer empfehlen. Da würde ich immer nur sagen, leg offen, was du gehabt hast. Sag, dass du die Ansprüche, dass du es behoben hast. Es wurde fachmännisch behoben und dann werden die Ansprüche im Käufer abgedreht und dann muss der Käufer damit weiterleben. Wenn der Käufer sagt, nein, das ist ihm zu gefährlich, kommt auf die Dimension an. Großer Schaden, kleiner Schaden, kann es wieder auftreten. Dann kann das auch eine kaufentscheidende Bemerkung oder Vereinbarung sein, selbstverständlich, die man dann wiederum gestalterisch so in den Griff kriegt, dass man eben sagt, okay, der Käufer muss dann im Zweifel jetzt schon eine Kaufpreisminimierung hinbekommen. Oder, das ist eine bessere Gestaltung, sagt, prüfe es vorher. Geh rein, lieber Käufer, prüfe es mit einem Gutachter, geh rein, ist irgendetwas und dann wird das im Rahmen des Vertrages festgehalten.
Herr Martens, es kommen ja auch Immobilienverkäufer und Verkäuferinnen zu Ihnen und sagen, wir haben es mal selber probiert, lief nicht so gut, sage ich mal. Was sind denn so die typischen Themen, die dort falsch gemacht werden, wenn ohne Makler verkaufe? Was fällt Ihnen sofort auf und sagen, ja gut, wenn Sie es so machen, dann wird es auch schwer. Was sind also die typischen Sachen, die bei Ihnen auf dem Tisch liegen?
Also mittlerweile ist es ja so, dass es ganz viele Hilfestellungen gibt. Ne? Also ich kann ganz leicht beim Immobilien-Scout als Privatmann eine Anzeige schalten und das sozusagen publik machen, dass ich mein Haus verkaufen will. Wo liegen meiner Meinung nach die zwei hauptsächlichen Fehler? Der erste Fehler, ich marschiere mit dem falschen Preis in den Markt hinein und biete eine Immobilie zu teuer oder zu billig an und habe dadurch eben einen Nachfragekreis, mit dem ich nicht zum Erfolg komme. Und die zweite Geschichte ist, ich bin von den Unterlagen her nicht aufgestellt. Ich kann, wenn die Leute kommen und sagen, jetzt würde mich das interessieren und ich kann denen die Mappe nicht an die Hand geben, dass sie zur Bank gehen können, eine Finanzierung abzuklären. Oder ich habe Fragen eben drin, keine Baugenehmigung oder doch. Oder es ist nicht aufbereitet. Nachbarschaftliche Dinge, Zuwägungen oder so sind nicht geklärt. Der Interessent springt Ihnen im Laufe der vergehenden Wochen wieder ab. Und noch vielleicht ein dritter Punkt, wo ich denke, dass die Leute auch ungeübt sind. Sie können nicht final verhandeln. Sie wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt Sie mit einem Interessenten in tatsächliche Kaufverhandlungen gehen. Also der kommt zu Ihnen, macht die Besichtigung, fährt vom Hof, ruft nächsten Tag an und sagt, Sie können die Anzeige rausnehmen, meine Frau und ich, wir kaufen das. Das ist keine Kaufentscheidung. Das sollten Sie als Verkäufer auch nicht als Kaufentscheidung nehmen. Die Menschen wissen selber noch nicht mal, ob sie Kredit bekommen, um ihr Haus zu bezahlen und kaufen zu können. Der Prozess fängt immer wieder von vorne an. Die Leute müssen bonitätsmäßig geprüft werden durch die Bank, aber es muss auch die einzelne Immobilie durch die Bank geprüft werden. Also machen Sie ein Beispiel dazu. Eine Bank sagt, wir finanzieren keine Fertigteilhäuser, mal grob ins Unreine gesprochen. Dann wäre tatsächlich gar keine Finanzierungszusage da. Die nächste Bank kommt und sagt, bei Erbbaurechten möchten wir 50.000 Euro mehr Eigenkapitaleinsatz sehen und schon kommt die Finanzierung nicht zustande. Und Sie haben aber als Verkäufer Ihre Vermarktungsaktivität in andere Richtung abgebrochen, anderen Interessenten abgesagt und fangen nach 8 Wochen bei Null wieder an. Was machen wir anders? Wir verhandeln parallel bis zu dem Tag, wo die Entscheidung getroffen ist, das Objekt ist durchgeprüft, es gibt keine Fragen mehr, die Finanzierung steht zu 100% und der Notar ist ausgewählt von beiden Parteien, Verkäufer und Käufer. Wir lassen uns eine Vollmacht unterschreiben, dass genau dieses Notar beauftragt wird. Zu diesem Zeitpunkt hören wir auf, andere Interessenten Gespräche zu führen und teilen mit, ein Vertrag zum Verkauf wird vorbereitet. Aber erst dann und so lange reden wir parallel.
Jetzt wird es gleich unangenehm für mich werden, denn ich bin genauso ein schlechtes Beispiel, was Sie gerade beschrieben haben. Ich habe vor langer Zeit, in einem anderen Leben, bevor ich Herrn Martens kennengelernt habe und jetzt natürlich weiß, dass das richtig Käse war, habe ich mal versucht, ein Grundstück zu verkaufen und habe einen aus meiner Sicht Käufer gefunden, alles toll. Also Sie werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, Herr Martens, aber ich habe gedacht, wunderbar, alles gut. Notar beauftragt, Kaufvertrag wurde geschrieben und dann ist das an einer Sache gescheitert. Da ging es darum, was das für eine Art Grundstück ist. Also die Person dachte, er kann dort bauen. Es war aber kein Bauland, sondern war ein Freizeitgrundstück. Und das ganze Ding ist geplatzt. So, und ich habe einen Notar beauftragt, Vertrag vorbereitet, ich musste das auch bezahlen. Also so ein klassischer Fall, wo Sie beide jetzt da sitzen und sagen, ja gut, das ist natürlich genauso ein schönes Negativbeispiel, wie man es eben nicht macht. Und da würde mich interessieren, Herr Dr. Block, wie oft passiert das denn, dass Sie Verträge aufsetzen müssen und dann, weil kein Makler dazwischen geschaltet war und das ganze Ding ist noch in die Luft gegangen, weil Immobilie, die Finanzierung stand nicht, weil irgendein Quatsch dabei war. Wie oft passiert sowas tatsächlich?
Also ich werde jetzt keine Prozentzahl nennen können, aber man kann das schon so machen, dass man, glaube ich, sagt, von 10 Verträgen, die privat angemeldet werden von Mandanten, wo wir dann in die Entwurfsbesprechung oder in die Besprechung gehen, dann Entwurf machen, da werden 2 bis 3 Verträge gescheitert. Das heißt, wir haben 7 Verträge, die werden durchgeführt, aber auch bei den 7 mit manchmal horrenden Aufwand. Also da haben wir dann teilweise bis zu 10, 15, 20 Entwürfe in der Welt, die wir machen, weil wir immer wieder neue Sachen entdecken, die noch eingearbeitet werden müssen. Das ist halt so kleckerhaft. Das ist halt sehr unergiebig für alle, sowohl für das Notariat als auch für die Mandanten natürlich. Ist ein Makler beteiligt, habe ich, behaupte ich, von 9 Verträge. Einer geht vielleicht schon mal schief, das ist schon so. Wenn man das jetzt potenziert auf 20, 30 Verträge, sehen wir ungefähr den Unterschied. Also der Prozentsatz bei Verträgen, die ein Makler anmeldet, ich habe ja vorhin gesagt, was ich erwarte von einem guten Makler, ist tendiert gegen 0. Das muss man sagen. Das ist so. Die Wohnung geht weg. Es kann natürlich schon mal passieren, dass vielleicht auf der Zielgeraden eine Finanzierung scheitert. Das kann man nicht voraussehen. Das ist in der Tat so, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben. Wir haben in letzter Zeit die Probleme gehabt, dass eben die Banken sehr lange gebraucht haben für die Kreditierung. Solche Sachen können natürlich passieren. Es gibt diverse andere Gründe, Herr Martens hat es gerade genannt. Diverse andere Gründe, da kann man eine Stunde drüber reden, was für Probleme es geben kann bei der Vertragsvorbereitung. Also eins der großen Probleme, was wir haben, ist, letztendlich, wenn die Leute bei uns sitzen, sind wir der Letzte in der Schlange. Also nach uns sitzt der Mann eigentlich schon im Blaumann da und will sofort arbeiten. Der will rein. Die verstehen das Vertragskonstrukt gar nicht, dass wir diese Rechte, diese Leistung gegen das wegen absichern müssen. Das verstehen die ja schon gar nicht. Dass dann noch erstmal noch mehrere Wochen bis Monate ins Land gehen, bis sie endlich dann Besitzer werden und Eigentümer werden und dann damit eben hantieren können. Die sitzen dann vor uns und wie die Katze vor der Schlange oder wie die Maus vor der Schlange und wissen nicht so ganz genau, warum wir da überhaupt ein Problem drin sehen. Das zweite Problem, das wir häufig haben, gerade bei älteren Verkäufern, wir haben dort schon Erbfolgen. Im Grundbuch, die nicht verlautbart sind. Die Leute gehen zwar aus, sie sind Eigentümer, was sie ja auch sind, aber wir haben die Erbfolgen nicht nachgewiesen. Also scheidet der Vertrag schon allein daran. Wir brauchen das Testament, muss eröffnet werden, der Erbschein muss gemacht werden. Jetzt haben wir noch das Schlimmere, dann steht da einer in der Betreuung, wir brauchen ein Betreuungsverfahren, was einem vorgeschaltet wird. Das ist hochkomplex und wie gesagt, dann scheitern wirklich die Verträge. Dafür könnten die Parteien manchmal gar nichts, aber weil einfach kein Fachmann dran ist, ist es eben halt von vornherein zum Scheitern verurteilt.
Wenn wir uns jetzt mal die Ursprungsfrage nochmal vorstellen, ne? Die Frage ist, sollte ich mit einem Makler verkaufen oder nicht mit einem Makler verkaufen, kann es ja im Grunde nur ein Hauptargument geben. Ein anderes kommt mir gar nicht in den Sinn, weil also dass jemand sagt, ich arbeite gerne extrem viel und möchte jetzt diesen ganzen Prozess auf mich nehmen, darum kann es ja nicht gehen. Oder zu sagen, ich kenne mich besser aus als ein Immobilienmakler, auch schwierig. Das heißt, das Kernthema wird ja sein, ich will das Geld sparen. Ja, so, und da würde ich gerne mal jetzt mal über einen dicken Daumen einfach mal eine Rechnung aufmachen und würde das gerne mal zu Ihnen werfen, dann auch Herr Martens, Sie dürfen anfangen. Wenn wir jetzt mal eine Immobilie nehmen, Rostock 700.000 Euro. So, und jetzt sagen wir Provisionsteilung, wir reden von, ich sag mal 3,57%, was jetzt wahrscheinlich so ein bisschen der Durchschnitt ist oder das, was ich einkalkulieren kann, 3,57% sind, mal ganz grob, irgendwo zwischen 25.000 Euro. Das ist eine Menge Geld, da machen wir uns nichts vor. 25.000 Euro ist viel Geld, jetzt geht es natürlich um das Verhältnis, klar, es geht um 700.000 Euro, allerdings 25.000 Euro, boah, Immobilie verkaufen, kriege ich schon irgendwie hin. Und das Geld, das sind ja mal 5 richtig schöne Urlaube, das spare ich mir. Wie würden Sie dagegen argumentieren, Herr Martens?
Das Komplizierte beim Immobilienverkauf ist das letzte Drittel. Also denjenigen zu finden, der sagt, ich finde Ihr Wohnzimmer toll, Ich würde ihr das Haus ganz gerne kaufen, hatte ich ja kurz beschrieben. Diese Interessenten werden sie sicherlich schnell zusammensammeln können. Aber die Fachexpertise am Ende, am letzten Drittel dann, den richtigen aus den 2, 3, 4, die sich für ihr Haus interessieren, rauszusieben, sie abzusichern und zu sagen, wir haben wirklich an alles gedacht, was wir später auch dem Notar erzählen, was zu ihren rechtlichen Gegebenheiten gehört. Wir haben ihre Wünsche berücksichtigt, zu welchem Zeitpunkt sie überhaupt ausziehen wollen und das auch mit der Gegenseite verhandelt. Wir haben die Finanzierung sicher abgeklärt. Wir haben vielleicht auch Menschen gefunden, die menschlich zu ihnen passen, wo sie sagen, an die verkaufe ich ihr Haus auch gerne. Das ist ja die Fachexpertise, die am Ende kommt. Und auf diesem ganzen Weg begleite ich sie sozusagen kostenfrei und sie bezahlen mich nur im Erfolgsfall. Nämlich dann, wenn das, was sie alles erreichen wollten, auch geklappt hat.
Jetzt könnte ich ja mal ganz pfiffig sagen, gut, ich probiere das einmal selber, guck, ob das klappt. Ne? Weil das, was Sie jetzt gesagt haben, das traue ich mir jetzt einfach zu. Ne? Und jetzt klappt es nicht, dann rufe ich danach einen Herrn Martens an. So habe ich ja im Grunde einen riesen Vorteil, oder? Wo ist da der Fehler in meinem Gedankengang?
Alle Risiken, wir haben hier viele angesprochen in diesem Podcast hier, Herr Dr. Block auch, wischen Sie damit ja nicht weg. Wenn Sie dann sagen, okay, damit will ich umgehen, ist es wie im ganzen Leben, es geht ein gewisses Risiko ein, was für Sie wirtschaftliche Folgen haben kann. Sie können 25.000 Euro Maklerprovision sparen und gewinnen, Sie können aber auch ohne die Fachexpertise reinfallen und haben nachher einen Verlust, wenn irgendwo eine Klage kommt von 50, 60, 80.000 oder sie sind ohnehin mit dem falschen Preis am Markt unterwegs oder es ist ihnen nicht gelungen, drei konkurrierende, ernsthafte Käufer nebeneinander zu stellen und verlieren in einer Preisverhandlung. Ja, die Leistung, die der Markt da bringt, muss bezahlt werden und sie ist bei diesem Wirtschaftsgut eben nicht 1,40 Euro.
Klage 50, 60, 80.000 Euro, da ist mir gerade mal alles aus dem Gesicht gefallen. Herr Dr. Block, sind das Zahlen, mit denen ich da rechnen kann, rechnen muss, wenn was passiert?
Also pauschal werden wir jetzt nicht sagen können. Ich werde gleich erstmal dauern und ich möchte gerne einen Punkt vielleicht nochmal hervorheben. Ich habe selbst zu Beginn gesagt, ich habe mal versucht, meine Immobilie selbst am Mann zu bringen. Ich wohnte damals in Rostock, die Immobilie lag in, oder fand sich in Siegen, im Siegerland, Nordrhein-Westfalen. Also ich bin dann, glaube ich, allein mit dem Auto 20 Mal hingefahren, um selbst dann Besichtigungstermine zu machen und die Immobilie in den Mann zu bringen. Ich habe eine Kaufpreiseinschätzung gehabt, die war über dem, wie es hinterher verkauft wurde. Jetzt war nicht gesondert drüber, die war drüber. Ich hätte damit den ganzen Markt kaputt machen können, das ist so. Und allein, wenn ich nur diese Fixkosten, die ich hatte, den Stress, die Nerven, dann die Telefonate, die ich mit ihm da geführt habe, mich darüber aufgeregt habe, ich bin ehrlich, mir wäre es nicht wert. Es wird natürlich aber trotzdem ganz ehrlich Immobilien geben, die gehen wie geschnitten Brot, ist mal ganz offen. Die braucht man nur auf den Markt bringen, da legt man den Ziegelstein auf die Erde und die geht weg. Das wird so sein, da brauchen wir weder, man bräuchte wahrscheinlich auch nicht mal einen Notar, weil die Leute sich auch so vertragen würden, das ist in der Tat so. Aber der Fall ist ja relativ selten. In der Tat ist es so, ich glaube, der Makler ist insoweit notwendig, wenn er nicht die erste verkauft aus dem Baugebiet, auch nicht die zweite, aber vielleicht die letzte, die vorletzte, die nicht mehr ganz so toll zum Geschnitten ist und da rangeht. Zu der Frage der Haftung, ja, das kommt jetzt nicht so dermaßen häufig vor. Um Gottes Willen, das wäre schrecklich. Also ich bin jetzt fast 30 Jahre in dem Beruf. Wir haben in unserem Portfolio, gab es natürlich auch Fälle, die angefochten worden sind und die auch problematisch waren, aber das ist ein Minderheit. Aber wenn es schief geht, nehmen wir mal diesen Wasserschaden, nehmen wir mal bitte eine Schimmelbildung an, nehmen wir mal bitte Schwammbefall an. Das sind Beträge, die gehen in die Tausende. Nehmen wir Asbest an. Wenn das bereinigt werden muss, gesäubert werden muss, geht es in die Tausende. Wenn wir eine Baugenehmigung haben, die fehlt und das Objekt kann nicht vermietet werden, über mehrere Jahre, bis die Genehmigung wieder dann kommt, reden wir über Mietausfall von Tausenden von Euros. Das ist alles problematisch, Nutzungs- und Sammlungsverfügung. Das kann man natürlich, mit der Angst kann man perfekt spielen. Das ist, glaube ich, nicht das Argument. Das Argument ist von vornherein so zu gestalten, dass das nicht passieren kann. Das gibt, und das ist der Punkt, wie vorhin beim Beispiel mit dem Wasserschaden. Es wird Käufer geben, die werden sagen, das ist mir zu risikoreich. Dass ich jetzt zwar die Erklärung habe, es ist beseitigt worden, und dann gibt es vielleicht einen Käufer, der selbst Handwerker ist, der sagt, du, gar kein Problem, das kriegen wir hin. Das ist die Aufgabe des Maklers, das vielleicht in der Tat so zwischenmenschlich zu moderieren und dann den richtigen auszuwählen. Also es gibt für und wieder in meinen Augen, also nach meiner Berufserfahrung, die ich jetzt habe und in dem komplizierten Umfeld, das wir mittlerweile haben, wo jetzt jeder über Dr. Google sich informiert, über Podcasts sich informiert, wir sind ja gerade in einem wunderbaren Thema, wo jeder meinte, er selbst der erfahrene Jurist und man braucht am besten gar keinen, ist die Gefahr, dass es schief geht, deutlich größer geworden, exponentiell größer.
Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Dr. Block, einmal diese zwei Wege durchlaufen. Einmal, eine Immobilie wird verkauft mit einem Makler, ne, über Sie jetzt. Und ich bin jetzt der Durchschnittsverkäufer, der ohne Makler zu Ihnen kommt. Sie haben gerade eben schon gesagt, irgendwie 10, 20 verschiedene Wege. Können Sie das einmal ganz kurz beschreiben? Wie läuft das und was hat das für mich als Verkäufer ohne Makler für Auswirkungen?
Also wenn der Privatmann ohne Makler an uns herantritt, ist es so, wir haben die Vertragsanbahnung geschieht, die beiden haben sich getroffen im Zweifel. Oft ist es auch so, dass wir erstmal nur ein Vorgespräch mit dem Verkäufer haben, der sagt, ich will meine Immobilie verkaufen, was muss ich alles beachten, stellen mir Informationsmaterial zur Verfügung. Es gibt auf der Homepage, gibt es dann eben halt Sachen zum Runterladen, die Informationen, die wir brauchen. Aber das ist so das rudimentäre Gerüst, was wir haben. Da sind zwar viele Punkte angesprochen, auch zur Gewährleistung, aber letztendlich ist es wie natürlich immer, diese Broschüre durch, letztendlich habe ich dahinter keine Erklärung, sondern es sind alles Daten, die wir bekommen. Wenn wir die Daten haben, nehmen wir an, wir haben den Verkäufer, wir haben die Daten über das Vertragsobjekt, wir haben die Daten über den Kaufpreis, was die Parteien sich vorstellen, dann haben wir eine Grundbuch 1-Vollmacht bekommen, dann können wir jetzt Grundbuch einsehen und da geht manchmal schon, naja, das böse Erwachen los, dass wir eben reinschauen und sagen, ups, wir haben jetzt den falschen Verkäufer drinstehen, weil der ist ja verstorben, weil ich vorhin sagte. Der Verkäufer ist verstorben, aber warum ist jetzt auf einmal die Frau da? Hat die geerbt? Warum kommt das da zustande? Dann haben wir Belastungen beispielsweise drin. Wir haben einen Kaufpreis, ich mache ein Beispiel von 2.000 Euro. Die Belastungen, die eingetragen sind, Grundbuch sind aber vielleicht in Höhe von 300.000 Euro eingetragen. Also muss ich wieder die Frage stellen, kriege ich das überhaupt entlastet im Rahmen des Kaufvertrages? Das sind dann Fragen, die wir dann klären. Wir holen uns die Leute dann auch an, wir telefonieren, natürlich im modernen Zeitalter, wir reden über E-Mail-Verkehr, wir reden über, aber auch persönliche Besprechungen. Das nächste, was wir natürlich dann auch lernen, brauchen wir uns auch nichts vormachen, ist die Frage, wer erwirbt als Käufer? Müssen es beide sein? Mann, Frau, erwerben die vielleicht in GbR? Was ist, wenn Lebenspartner dabei sind? Dann haben wir das Problem der Schenkungssteuer zwischen den beiden, eventuell der Problematik, das klären wir dann. Gegenübergestellt, vom Makler bekomme ich erst den Auftrag, wenn er die Fragen vorgeklärt. Also größtenteils sind alle Fragen, die ich gerade jetzt erwähnt habe, schon vorgeklärt. Er kommt nur noch mit den drei Hauptfragen zu mir und sagt, Herr Block, ich habe das Problem, wir haben noch den falschen im Grundbuch stehen, da müssen wir ran. Ich habe das Problem, wir haben eine fehlende Baugenehmigung, da müssen wir ran im Rahmen der Vertragsgestaltung. Und die Käufer sind nicht verheiratet, der eine bringt Eigenmittel ein, der andere finanziert. Bitte klären Sie das im Rahmen des Vertragsentwurfs. Also die Struktur ist einfach, wir haben von der Vertragsanbahnung zur Entwurfserstellung weniger Reibungsverluste. Wir machen einen Entwurf, vielleicht zwei Entwürfe, nicht bei den Privatleuten vielleicht 3, 4, 5, 6, 7, 8, was halt der unerquicklich für alle Parteien ist. Es ist unabhängig von den Kosten. Die Kosten sind immer die gleichen. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach um den Aufwand, bis man dann es urkundsreif bekommt, dass man dann vom Notar sitzt und der dann endlich das, wofür er bekannt ist, vorliest.
Ja, ich glaube, ich habe natürlich gerade eben ein sehr, sehr hohes Beispiel gewählt, ne? Also eine 700.000 Euro Immobilie. Es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Immobilien im Bereich 200.000, 300.000, wo wir vielleicht dann über eine Provision von 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro sprechen. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie unfassbar viel Arbeit ich da habe, ich kann mich erinnern, Herr Martin, dass Sie mal gesagt haben, wie viele Anrufe alleine kommen, wenn ich mir selber mal einen Stundensatz gebe und das mal gegenrechne, macht es wahrscheinlich schon allein aus diesen Gründen, und da haben wir das rechtliche Thema noch gar nicht hinzugezogen, schon allein aus dieser Sicht sind. Herr Martens, ich würde Ihnen gerne nochmal das Wort geben, Immobilie verkaufen ohne Makler. Sie sind ein bisschen vorbelastet bei dem Thema, das müssen wir natürlich eingestehen, aber Ihr Abschlussplädoyer, ja oder nein?
Immer mit Makler. Was sollte ich jetzt an dieser Stelle auch sagen? Das ist doch eine klare Entscheidung. Nein, in Deutschland, das war das Eingangsstatement, was ich dazu abgegeben habe, ist es so, Sie können ohne Makler verkaufen. Es gibt Immobilien, die auch keinen Makler benötigen. Wenn Sie nicht die Erfahrung haben, wenn sie sich etwas unsicher fühlen, sagen, ach, die viele Arbeit, die vielen Anrufe, das Raussieben der richtigen Leute an, die wir verkaufen wollen am Ende und, das will ich mir nicht auf den Schoß nehmen, dann ist der Makler an Ihrer Seite richtig, gucken Sie sich um im Markt, welche Makler gibt es, besuchen Sie den Makler in seinem Büro, damit Sie nicht jemanden erwischen, der von der Bettkante aus arbeitet, gucken Sie sich Homepage an, gucken sich Empfehlungen an, fragen Sie in der Nachbarschaft, dann werden Sie auch auf einen guten Makler treffen in der Stadt. Und ich darf mich natürlich empfehlen an der Stelle, aber einfach die technischen Möglichkeiten auch nutzen und dann die richtige Wahl treffen.
Herr Dr. Block, wie würden Sie die Frage beantworten?
Das ist, glaube ich, ist in der Tat ein bisschen schwierig für einen Notar zu sagen, bitte mit Makler. Wir dürfen als Notare natürlich keine Werbung für irgendeinen Berufsstand etc. machen. Aber ich habe es ja schon ganz halt beantwortet, es gibt einen großen Mehrwert, wenn ein Fachmann beteiligt ist. diesen Mehrwert, den kann man runterbrechen auf bestimmte Immobiliengeschäfte und auch vielleicht die einfachen und schweren Fälle, das ist egal, aber es gibt einen Mehrwert, wenn der Makler sein Geschäft versteht, ein guter Makler ist, dann haben alle Parteien einen großen Mehrwert davon und wir haben einen großen Beitrag zur Rechtssicherheit geleistet. Das ist.
Die Herren, ich bedanke mich recht herzlich für die sehr, sehr spannenden Einblicke. Ich glaube, jeder, der hier zugehört hat, kann jetzt ein bisschen besser abwägen, ob es Sinn macht oder nicht. Ich für mich nehme raus, es ist möglich. Ich kann ohne Makler meine Immobilie verkaufen. Rein rechtlich darf ich das. Es gibt eine Menge Dinge, die ich da allerdings beachten muss, die ich können muss, die ich wissen muss, auch was das Thema Risiko angeht. Ob das Sinn macht oder nicht, das muss letzten Endes jeder selbst beantworten. Ich für mich persönlich habe hier eine ganz klare Antwort und ich kann mir vorstellen, dass Sie da draußen, die gerade diesen Podcast hören, zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Ich sage recht herzlich Dank an Thorsten Martens. Ich sage recht herzlichen Dank an Notar Dr. Block für die spannenden Einblicke und freue mich schon auf das nächste Thema mit Ihnen, Herr Martens, und Ihnen, Herr Dr. Block. Alles Gute bis dahin. Tschüss.
Vielen Dank. Bis bald.